Vor wenigen Wochen war das Scheitern der CSDDD, der sogenannten Lieferkettenrichtlinie, medial ein großes Thema. In der Abstimmung unter den Mitgliedstaaten hat das Gesetz Ende Februar keine Mehrheit gefunden. Zu weitgreifend erschienen manchen Ländern die geforderten Pflichten für Unternehmen. Am 15. März wurde die Richtlinie nun in deutlich abgeschwächter Form überraschend von den Mitgliedstaaten doch noch angenommen. Fast ein wenig untergegangen ist in der medialen Aufregung um die CSDDD aber ein anderes Gesetz, das ebenfalls die Lieferkette im Auge hat und in manchen Belangen hinsichtlich Sorgfaltspflichten weit über das hinausgeht, was die EU-Lieferkettenrichtlinie nun vorsieht. Und zwar die Entwaldungsverordnung oder Englisch EU Deforestation Regulation, die im Juni 2023 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist und die jedes Unternehmen betrifft, das bestimmte Materialien und Produkte in die EU ein- oder ausführt oder mit ihnen handelt. Was es mit dieser Verordnung auf sich hat und wen sie in welcher Form betrifft, bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Christian Richter-Schöller und Bernhard Müller von Dorder Rechtsanwälte. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit für unseren Podcast gefunden haben.
Schon gehört? Jurio, eJurio, ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Lieber Herr Richter-Schöller, was ist das Ziel der Entwaldungsverordnung? Warum wurde sie eingeführt? Seit wann ist sie in Kraft und was regelt sie im Kern?
Die Entwaldungsverordnung ist von ihrer Konzeption her die organische Weiterentwicklung der bereits seit Jahren bestehenden europäischen Holzhandelsverordnung. Das Ziel der Entwaldungsverordnung im Vergleich zur Holzhandelsverordnung reicht aber viel weiter. Die Entwaldungsverordnung will nicht nur verhindern, dass Bäume illegal, das heißt gegen lokale forstwirtschaftliche Regeln, geschlägert werden. Die Entwaldungsverordnung will auch verhindern, dass für die Erzeugung von Produkten Wald geschädigt oder Wald komplett verringert wird. Das heißt, selbst Bäume, die rechtmäßig geschlägert werden, können als verbotene Rohstoffe im Sinne der Entwaldungsverordnung gelten, weil es der Entwaldungsverordnung eben nicht nur darum geht, das illegale Schlagen von Holz zu verhindern, sondern ein viel weiterer, holistischerer Biodiversitätsgesichtspunkt reinspielt. Das ist einmal die forstwirtschaftliche Seite der Entwaldungsverordnung. Und zusätzlich, und das ist die eigentliche Erweiterung im Vergleich zur Holzhandelsverordnung, schützt die Entwaldungsverordnung auch noch umfassende arbeitsrechtliche und menschenrechtliche Aspekte. Unter anderem enthält die Entwaldungsverordnung einen pauschalen Verweis auf völkerrechtlich geschützte Menschenrechte. Die Herausforderung hier ist, dass, und darauf wird Bernhard Müller gleich noch eingehen, im Unterschied zur in den Medien rauf und runter besprochenen EU-Lieferkettenrichtlinie bei der Entwaldungsverordnung die Übereinstimmung mit den völkerrechtlich geschützten Rechten nicht nur möglichst sichergestellt werden muss. Also man muss nicht nur alles tun, was in seiner Macht steht, sondern die Entwaldungsverordnung enthält die harte Verpflichtung. Es ist verboten, Produkte, Erzeugnisse, nennt sie die Entwaldungsverordnung, Erzeugnisse in Verkehr zu bringen oder zu handeln, die entgegen zum Beispiel völkerrechtlich geschützten Menschenrechten hergestellt wurden. Das heißt, man kann auch davon sprechen, dass es sich um eine Erfolgspflicht, eine Garantie handelt, wenn man jetzt nur auf den Text der Entwaldungsverordnung blickt. Die Entwaldungsverordnung ist ohne wirklich großes mediales Echo bereits seit längerem in Kraft getreten. Sie wurde Mitte 2023 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Es gibt derzeit noch eine Übergangsfrist für Nicht-KMU-Unternehmen, endet diese Ende 2024. KMU-Unternehmen haben noch ein Jahr mehr Zeit. Ab diesem Stichtag gilt die Entwaldungsverordnung in ihrem vollen Umfang für das jeweilige Unternehmen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ab diesem Stichtag im Wesentlichen zwei Pflichtenkreise zu beachten sind. Der erste Pflichtenkreis ist das Verbot, nicht konforme Produkte zu vertreiben oder in Verkehr zu bringen. Nicht konform bedeutet einerseits entwaldungsfrei und andererseits hergestellt in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes. Und unter diese Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes gehört per Definition, auch wenn es etwas unsystematisch ist, auch der Pauschalverweis der völkerrechtlich geschützten Menschenrechte. Also erster Pflichtenkreis, ich darf nur verkaufen, was konform ist. Also was sowohl umweltrechtlich als auch menschenrechtlich in Ordnung ist. Und zweiter Pflichtenkreis, ich muss eine Sorgfaltserklärung abgeben, dem vorgelagert ist, dass ich ein Sorgfaltssystem einrichten muss, im Rahmen dessen ich die Konformität prüfen muss. Und wenn ich zum Ergebnis komme, dass kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko besteht, dann darf bzw. muss ich eine Sorgfaltserklärung abgeben darüber. Das ist ein öffentliches Statement, in dem ich bestätige, ja, meine Produkte sind konform.
Lieber Herr Müller, wie wir eben schon gehört haben, gibt es bereits seit 2013 die Europäische Holzhandelsverordnung, die alle Unternehmen, die Holz und Holzprodukte importieren oder damit Handel treiben, verpflichtet, nicht mit Holz aus illegalem Holzeinschlag zu handeln. Können Sie für uns noch einmal konkretisieren, warum diese Regularik nicht mehr ausreicht und nun durch die Entwaldungsverordnung abgelöst wird?
Naja, erstens, die EU Timber Regulation, also die Holzhandelsverordnung, gilt ja im Rahmen eines Übergangszeitraums noch weiter. Aber der Unterschied ist letztlich relativ einfach erklärt. Die EU-Holzhandelsverordnung, die Timber Regulation, bezieht sich letztlich ausschließlich auf den illegalen Holzschlag. Also das Ziel ist es, Holz und Holzerzeugnisse aus illegalem Einschlag zu verhindern. Also illegal bedeutet, dass es geschützte Bäume sind, dass es Bäume in Schutzgebieten sind, dass es falsch deklarierte sozusagen Holzarten sind, dass die Rodungsgenehmigungen überschritten werden. Also diesen Schutz vor illegalem Holzschlag, das deckt die bisher geltende Holzhandelsverordnung ab, und bei der Deforestation Regulation, also bei der EU-Entwaldungsverordnung, geht das viel, viel weiter. Nämlich es geht generell um die Entwaldung und die Waldzerstörung, die verhindert werden soll. Man muss sich vorstellen, in den letzten 30 Jahren wurde eine Fläche entwaldet, die größer als die gesamte Europäische Union ist. Und gute 10% davon stammen durch den Konsum in der Europäischen Union. Und deshalb war es aus meiner Sicht logisch und auch sinnvoll, über sozusagen das Verbot des illegalen Holzschlags hinaus eben generell Entwaldung und Waldzerstörung zu verhindern. Was heißt überhaupt Entwaldungsfreiheit? Das ist ja das, was die Entwaldungsverordnung garantieren soll. Entwaldungsfreiheit bedeutet, dass ich eben dass Erzeugnisse, also Holzerzeugnisse und auch andere Erzeugnisse, die dürfen keine Rohstoffe enthalten, die von Flächen stammen, die eben entwaldet wurden. Das heißt, wo ich Waldflächen in landwirtschaftlich genutzte Flächen umgewandelt habe. Darum geht es ja bei der Entwaldungsverordnung. Und es darf eben, Entwaldungsfreiheit ist eben da zu gewährleisten seit dem 31. Dezember 2020. Also die Richtlinie, die Verordnung, pardon, schaut da eben auch zurück. Das ist einmal sozusagen illegaler Holzeinschlag versus Entwaldung, einmal ein wesentlicher Unterschied oder das, wo die Entwaldungsverordnung weitergeht. Und dann geht es eben nicht nur um Holz oder Holzerzeugnisse, wie bei der Holzhandelsverordnung, sondern eben um eine gesamte Produktpalette, wo sich auch Rindfleisch, Kaffee, Kakao und andere Dinge finden. Und die müssen eben ab 30.12.2024 eben entwaldungsfrei produziert worden sein.
Herr Richter Schöller, wie Herr Müller eben angesprochen hat, ist von der Verordnung ja nicht nur Holz umfasst, sondern es geht auch um weitere Rohstoffe bzw. Produkte, die im Zusammenhang mit Waldvernichtung und Menschenrechtsverletzungen stehen. Um welche Dinge handelt es sich dabei und wo findet man konkretere Angaben dazu?
Bernhard Müller hat schon einige der Produkte aufgezählt, die von der Entwaldungsverordnung erfasst sind. Einen genauen Überblick bietet Anlage 1 der Entwaldungsverordnung. Anlage 1 unterscheidet in erstens relevante Rohstoffe und zweitens relevante Erzeugnisse. Der genaue Zusammenhang zwischen relevanten Rohstoffen und relevanten Erzeugnissen ergibt sich aus den Definitionen in Artikel 2 der Entwaldungsverordnung in Verbindung mit dem Anhang 1 der Entwaldungsverordnung. Kurz gesagt, es geht der Entwaldungsverordnung primär um die relevanten Erzeugnisse, aber ein relevantes Erzeugnis kann auch alles sein, was unter Verwendung von relevanten Rohstoffen hergestellt wurde. Was sind jetzt Produkte, von denen ich davon ausgehen muss, dass sie der Entwaldungsverordnung unterliegen? Primär sind das alle Produkte, in denen auch nur ein Splitter an Holz vorkommt. Holzprodukte, Holzmöbel natürlich, aber auch alle anderen Produkte aus Holz. Und wie gesagt, es gibt keine Schwellenwerte. Die FAQ zur Entwaldungsverordnung gibt es bereits und die halten ausdrücklich fest, es reicht, wenn auch nur ein geringer Bestandteil des Erzeugnisses aus Holz besteht, um in den Anwendungsbereich der Entwaldungsverordnung zu fallen. Dasselbe gilt für alle anderen Rohstoffe, also auch Rohstoffe, die nicht Holz sind. Ein weiterer solcher Rohstoff ist zum Beispiel Papier. Bei Papier ist eine häufige Frage in der Praxis, wie ist der Umgang mit Verpackungsmaterial? Viele Produkte enthalten zwar selbst weder Holz noch Papier, aber sie werden mit einer Papierverpackung ausgeliefert. In diesem Fall gilt, wer die Verpackung aus Papier herstellt, unterliegt der Entwaldungsverordnung. Wer das Papier nur nutzt, um seine ansonsten nicht der Entwaldungsverordnung unterliegenden Produkte zu verschicken, unterliegt nicht der Entwaldungsverordnung. Das heißt, nur weil ich eine Verpackung aus Papier benutze, heißt das nicht, dass ich unter die Entwaldungsverordnung falle, anders eben der Verpackungshersteller selbst. Weitere relevante Sachen, die erfasst sind von der Entwaldungsverordnung, Rind zum Beispiel, Kakao, Kaffee, Kautschuk und so weiter. Das heißt, es sind alles jene Rohstoffe bzw. Erzeugnisse, von denen der europäische Gesetzgeber meint, deren Ernte oder Anzucht ist besonders gefährlich für Waldzerstörung oder Entwaldung.
Kommen wir noch einmal zu einem zentralen Punkt der Verordnung. Herr Müller, welche Pflichten haben denn Unternehmen nun konkret? Und besonders spannend, in welchen Punkten gehen diese Verpflichtungen über jene hinaus, die in der Lieferkettenrichtlinie nun festgelegt worden sind?
Naja, wenn man sich also die Lieferkettenrichtlinie, die CSDDD und die Entwaldungsverordnung, also die Deforestation Regulation anschaut, sieht man mal einen wesentlichen Unterschied, sozusagen, während die CSDDD, die EU-Lieferkettenrichtlinie, ja allgemeine Sorgfaltsanforderungen entlang der Liefer- oder Wertschöpfungskette verlangt, geht es eben bei der Deforestation Regulation um eine sektorale Regelung, die die Entwaldung verhindern soll. Also das ist eben ein wesentlicher Unterschied. Da ist eigentlich die, oder nicht eigentlich, da ist die Entwaldungsverordnung enger als die CSDDD. In beiden Fällen soll also die Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette bei bestimmten geschützten Rechtsgütern gefördert werden. Wo aber die Entwaldungsverordnung also deutlich über die CSDDD hinausgeht, ist eine Art Erfolgsgarantie. Also das Wort Garantie wird in der Entwaldungsverordnung nicht direkt erwähnt, aber ich muss als Unternehmen eben sicherstellen, dass die Produkte, die ich in Verkehr bringe, entwaldungsfrei sind. Also es gibt ein Verbot des Inverkehrbringens von Produkten, die eben nicht entwaldungsfrei produziert wurden. Und damit habe ich das muss ich in einer Sorgfaltserklärung auch bestätigen und das wird in einem EU-Informationssystem hochgeladen. Und dieses Verbot des Inverkehrbringens schafft schon eine Art Erfolgshaftung. Und das geht deutlich aus meiner Sicht über die EU-Lieferkettenrichtlinie hinaus, weil dort ist ja Due Diligence, also Sorgfalt, ist ja Bemühen geschuldet. Das heißt, wenn es einen Verstoß entlang der Wertschöpfungskette der Menschenrechte gibt, dann bin ich als Unternehmen nach der EU-Lieferkettenrichtlinie, wenn ich sorgfältig gehandelt und meinen Verpflichtungen nachgekommen bin, dann bin ich dafür nicht verantwortlich und kann auch dafür nicht bestraft werden. So wie wir die Entwaldungsverordnung lesen, eben mit diesem Inverkehrverbringensverbot, kann ich auch bestraft werden, wenn ich sorgfältig war, aber es eben dazu gekommen ist, dass das Produkt doch eben nicht entwaldungsfrei entstanden ist. Das heißt, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Was muss ich nun tun oder was sind sozusagen meine wesentlichen Verpflichtungen? Wenn man sich jetzt die Verpflichtungen anschaut, die nach der Entwaldungsverordnung bestehen, so ist es zunächst einmal, das ist durchaus ähnlich wie bei der CSDDD. Es geht zunächst einmal, dass ich eine Due Diligence meiner Lieferantinnen machen muss. Ich muss wissen, wer sind meine Lieferanten, welche Rohstoffe verwenden sie, woher kommen die Rohstoffe, was ist das Ursprungsland, sind sie entwaldungsfrei? Also ich muss sehr umfangreiche Informationen erheben. Ich muss mir auch die relevanten Rechtsvorschriften anschauen, weil ich darf ja, also es ist Entwaldungsfreiheit ja letztlich zu garantieren und auch die Einhaltung der lokalen Rechtsvorschriften sowie auch bestimmte Menschen- und Arbeitsrechte. Also diese Information, diese Due Diligence meiner Lieferkette, meiner Lieferantinnen ist einmal der erste Punkt. Dann kommt natürlich Risikoanalyse und Risikomanagement. Wie bei der CSDDD, kommt mein Produkt, kommt der Rohstoff aus einem Herkunftsland, wo Entwaldung stattfindet? Gibt es dort indigene Gemeinschaften? Kann man dort damit rechnen, dass die lokalen Rechtsvorschriften, die man ja zunächst auch ermitteln muss, auch eingehalten werden? Und am Ende des Tages, das ist auch wiederum gleich wie bei der CSDDD, geht es um Prävention, Abhilfemaßnahmen, Risikominimierung. Und letztlich eben auch, dass ich sage, am Ende des Tages, wenn wir die Entwaldungsfreiheit nicht sicherstellen können, um Beendigung von Verträgen und Auslistung bestimmter Lieferanten. Die EU-Entwaldungsverordnung schaut quasi nur upstream, also sie schaut nur auf die Lieferkette. Das ist schon auch ein Unterschied. Die CSDDD, auch wenn das jetzt etwas abgemildert wurde, schaut ja doch die Wertschöpfungskette up und downstream. Und klar ist im Wesentlichen, dass das im Ergebnis, dass wir hohen Aufwand und hohe Kosten für die Umsetzung auch dieser sozusagen Rechtsvorschriften der Deforestation Regulation in Österreich, in Europa haben werden. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit diese einseitigen Vorschriften auch die Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsstellung der EU-Unternehmen betreffen. Wir haben sehr komplexe Regeln. Und anders als die CSDDD hat natürlich die Entwaldungsverordnung auch aus meiner Sicht stärkere geopolitische Auswirkungen, weil es wird ja künftig eine sozusagen Risikoklassifizierungsliste geben, also so eine schwarze Liste unter Anführungszeichen, wo jene bösen Länder drinnen stehen, wo das Entwaldungsrisiko besonders hoch ist. Ja.
Schauen wir uns die Vorgaben noch einmal ganz praktisch an. Sie haben jetzt eben erläutert, welche Pflichten auf die Unternehmen zukommen. Wie setzen Sie das praktisch um? Wie werden zum Beispiel diese Daten erhoben, die dann in der Sorgfaltserklärung bestätigt werden müssen? Wo sind diese Informationen bereitzustellen? Wie häufig muss man diese Daten aktualisieren? Gibt es zu diesen Fragen überhaupt schon genaue Vorgaben?
Wie eingangs erwähnt, ist die Entwaldungsverordnung konzipiert als organische Erweiterung der bereits seit Jahren bestehenden Holzhandelsverordnung. Das heißt, aus unserer Sicht ist der wohl auch vom Gesetzgeber intendierte Zugang, dass du auf deinen bestehenden Systemen, die du auf Grundlage der Holzhandelsverordnung ohnehin schon benötigt hast, aufsetzt und diese erweiterst um die zusätzlichen Bestandteile der Entwaldungsverordnung. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, die Zertifikate-Landschaft, die sich bereits im Rahmen der Holzhandelsverordnung etabliert hat, kann auch durchaus im Rahmen der Entwaldungsverordnung weiter sinnvoll sein. Es gilt einfach nur das, was schon bei der Holzhandelsverordnung galt. Zertifikate ja, aber sie entbinden nicht von der selbstständigen Erfüllung der Pflichten. Das schreiben sowohl die Holzhandelsverordnung als auch die Entwaldungsverordnung ausdrücklich vor. Zertifikate sind in Ordnung, solange sie dazu dienen, solange du sie dazu einsetzt, um die Pflichten, deine gesetzlichen Pflichten besser umzusetzen. Aber sie sollen eben nicht zur 1:1-Erfüllung der gesetzlichen Pflichten automatisch dienen. Etwas anders ist es, und auch das ist vergleichbar schon wie im Rahmen der Holzhandelsverordnung bei den FLEGT, Zertifizierungen bzw. Abkommen. Sofern ein FLEGT-Zertifikat vorliegt, ist das tatsächlich etwas, was auch im Rahmen der neuen Entwaldungsverordnung gesetzlich dazu berechtigt, von der Konformität auszugehen, eben weil es sich um ein gesetzlich vom europäischen Gesetzgeber so besonders geschütztes Zertifikat handelt. Weiters im Rahmen der Holzhandelsverordnung bereits bestehende Verträge mit externen Auditoren, Auditorinnen, auch die sind im Rahmen der zukünftigen Entwaldungsverordnung durchaus weiter denkbar. Aber wie bei den Zertifikaten gilt auch hier Auslagerung von Pflichten in Teilbereichen in Ordnung, aber erstens keine Auslagerung, und das ist im Aufsichtsrecht ganz allgemein so, keine Auslagerung befreit dich von den eigenen gesetzlichen Pflichten. Umkehrschluss, wenn bei der Auslagerung etwas schief läuft, dann trägt immer der Auslagerer primär die insbesondere verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenzen, kann sich dann allenfalls regressieren am Auslagerungsdienstleister. Und zweite Voraussetzung bei der Auslagerung, du musst so viel Kompetenz im Unternehmen bewahren, um überprüfen zu können, ob das eine plausible Leistungserbringung ist durch den Auslagerungsdienstleister. Das heißt, das sind so Parallelelemente zwischen Holzhandel und Entwaldungsverordnung. Was neu dazugekommen ist, sind die eingangs erwähnten Deltas zwischen Entwaldungsverordnung und Holzhandelsverordnung, also insbesondere die ausgeweiteten menschenrechtlichen und Arbeitnehmerschutzpflichten. Hier muss tatsächlich abgewartet werden, was der Markt zukünftig an Zertifikaten hergibt. Die Entwaldungsverordnung sieht bei FLEGT-Zertifikaten bereits jetzt ausdrücklich vor, dass eine solche Zertifizierung auch hinsichtlich der menschenrechtlichen Themen eine Garantie darstellen soll. Aus unserer Sicht ist in dem Zusammenhang aber herausfordernd, dass wohl die derzeitigen FLEGT-Partnerschaftsabkommen nicht auf diesem Detaillierungsgrad sich mit allen Aspekten, die jetzt im Rahmen der Entwaldungsverordnung zusätzlich geschützt sind, auch auseinandersetzen. Also hier ist auch spannend, was es in den nächsten Wochen und Monaten noch an Bewegung auf EU-Ebene, insbesondere zum Beispiel an FAQs oder Guidelines dazu geben wird. Als grundsätzlicher Zugang beim Umsetzen der Entwaldungsverordnung ist für uns aber zentral, dass, und ich glaube, hier ist tatsächlich der bisherige Marktstandard bei der Holzhandelsverordnung ein sehr, sehr guter Indikator, dass man sich vom Pragmatismus und auch einer großen Praxisnähe leiten lässt. Also die Frage, was kann ich in dem Rahmen überhaupt leisten und was kann ich von meinen Vertragspartnerinnen überhaupt sinnvollerweise verlangen sollten und können dabei durchaus im Mittelpunkt stehen.
Zum Schluss noch die Frage, wer ist denn in Österreich für die Durchsetzung der Verordnung zuständig und wie wird die Einhaltung kontrolliert? Wie sehen Strafen aus bei Nichteinhaltung?
Ja, also es ein Umsetzungs Gesetz gibt es noch nicht. Jetzt ist natürlich eine EU-Verordnung, die unmittelbar gilt, aber gerade im Bereich der Strafen und der von den Mitgliedstaaten zu benennenden Behörden bedarf es dann doch einer innerstaatlichen Umsetzung. Wir haben derzeit das Holzhandelsüberwachungsgesetz, das so also gilt für die Timber Regulation. Das soll novelliert werden und es soll eben das Bundesamt für Wald, das schon jetzt zuständig ist, auch künftig. Also künftig diese erweiterten Aufgaben übernehmen, wobei sich natürlich die Frage stellt, wie denn das so möglich sein soll, weil derzeit gibt es also dort vier Vollzeitäquivalente, also vier Vollzeitstellen, die für die Einhaltung der Timber Regulation zuständig sind. Und wenn man den doch deutlich weiteren Anwendungsbereich der Deforestation Regulation, also der Entwaldungsverordnung, anschaut, dann wird es schon spannend, wie man das ohne zusätzliches Personal bewerkstelligen wird. Weil die Strafen angesprochen werden, da kommt es zu wesentlichen Verschärfungen. Derzeit haben wir zwischen 25.000 im Best Case und wenn man wiederholt vorsätzlich handelt, 100.000 Euro im Worst Case Strafen nach der Timber Regulation. Und da werden wir uns bei der Entwaldung wie bei den Lieferketten allerdings wiederum so einem 4% annähern, also 4% des Unternehmens bzw. Konzernumsatzes, muss man sagen, wird da die Strafe sein. Das heißt, das ist jetzt im Vergleich zu 100.000 Euro oder 25.000 Euro schon eine, wenn es ein größeres Unternehmen ist, signifikant andere sozusagen Strafschärfe, wenn man sagt 4% des Gesamtumsatzes, des unionsweiten Gesamtumsatzes nämlich. Es soll unter Umständen auch Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung geben. Das heißt, dass ich illegal sozusagen oder Produkte, die nicht entwaldungsfrei sind, dass die Behörde die beschlagnahmen und den sozusagen Erlös daraus einziehen kann. Es soll auch einen Ausschluss vorübergehend aus dem Unionsmarkt bei öffentlichen Ausschreibungen geben. Das heißt, so, wenn ich gegen die Entwaldungsverordnung verstoßen habe, darf ich an EU-Ausschreibungen einen bestimmten Zeitraum nicht mehr teilnehmen. Bei schwerwiegenden Verstößen auch überhaupt ein Einfuhrverbot und das Naming and Shaming, nicht? Also, dass die EU-Kommission wird eine Liste führen, wo eben jene Unternehmen, die gegen die Entwaldungsverordnung verstoßen haben, gelistet sein werden. Die Überwachung selbst haben wir einerseits eben die Behördenkontrollen, die schon angesprochen. Natürlich muss ich mich als Unternehmen auch selbst überwachen und entsprechende Due Diligence durchführen. Einen Punkt vielleicht noch auch abschließend, nicht vielleicht abschließend noch zum Thema Strafen. Wir haben ja vorher von der Art Erfolgsgarantie bei der Entwaldungsfreiheit gehört, wo ich sage, ich hafte quasi dafür, dass das tatsächlich eben nicht durch Entwaldung produziert wurde, die Rohstoffe, weil es eben ein Einfuhrverbot gibt. Hier ist natürlich die Frage, wenn man das tatsächlich als eine Art nicht Bemühensverpflichtung, Sorgfaltsverpflichtung, sondern tatsächlich eine Erfolgshaftung sieht, wie man das in Österreich umsetzen wird. Denn letztlich herrscht im Strafrecht wie auch im Verwaltungsstrafrecht doch das Verschuldensprinzip. Und wenn mich kein Verschulden trifft, kann ich im Normalfall auch nicht bestraft werden. Außer es wäre wirklich auch eine Art Gefährdungshaftung, aber im Strafrecht ist das sicherlich verfassungsrechtlich auch schwierig umzusetzen. Das heißt, das bleibt auch noch spannend, wie man da den Spagat sozusagen zwischen den Vorgaben der Union und der Umsetzung in Österreich machen wird. Weil Spielraum in der Umsetzung muss es da geben, weil die Europäische Union hat ja keine Strafrechtskompetenz. Das heißt, sie kann auch in einer Verordnung nur den Mitgliedstaaten auftragen, für wirksame Strafen zu sorgen. Und die Mitgliedstaaten müssen das dann entsprechend umsetzen.
Lieber Herr Müller, lieber Herr Richter Schöller, vielen Dank, dass Sie uns heute die Entwaldungsverordnung näher gebracht haben, die, wie wir gelernt haben, eben nicht nur das Thema Holz, sondern auch arbeitsrechtliche Aspekte und Menschenrechte berührt. Und damit durchaus herausfordernd für Unternehmen werden kann, die Übereinstimmung ihres Handelns mit diesen Vorschriften ja garantieren müssen, wie Sie eben ausgeführt haben. Damit verabschiede ich mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.